Ja, sie hat auch seine Frau mitgebracht, die ist auch aus München. Er legt aber Wert darauf, dass er kein Bayer ist. Der Andi war vor Marco Pastor hier. Ist dann leider aus beruflichen Gründen seiner Frau nach München gezogen, ist jetzt da bei den Jesus Freaks. Und du arbeitest noch irgendwo mit ganz vielen Flüchtlingen oder so. Kannst du mal kurz sagen, wo du arbeitest?
Ich bin bei der Caritas angestellt und es gibt in München, hat die Stadt München eine Internetseite gemacht, da kann man sich melden als Münchner Bürger, wenn man Flüchtlinge ehrenamtlich unterstützen möchte. Und wenn man rechts der Isar wohnt, das wäre Frankfurter Verhältnisse Triptebach, dann lade ich die Leute ein und berate die und vermittle die.
Das ist gut. Wäre das was, wenn ich noch kurz für dich bete und für uns? Ja. Ich find's cool, Gott, dass der Andi hier ist. Ich find's immer cool, wenn der Andi hier ist. Schön, dass wir ihn mal wiedersehen können, dass er auch gestern Zeit hat, auf Straßenfest zu kommen. Danke, dass du einfach mit ihm zusammen was vorbereitet hast für heute Abend zum Thema Gesetz und den ganzen Kram. Bitte mach einfach, dass wir was mitnehmen können heute, dass du zu uns sprichst, dass du bei ihm bist, wenn er jetzt zu uns predigt.
Viel Spaß. Dankeschön. Servus. Gute. Galater. Habt ihr schon mal gelesen, Galater, ne? So bestimmt monatlich einmal durch, oder? Noch nicht? Also ich habe jetzt Galater noch nicht so viel gelesen. Also ich war mal in einem theologischen Seminar, da musste man die Bibel so einmal am Stück durchlesen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich manche Sachen voll gerne lese, so die Evangelien und so. Und manche Sachen, die finde ich irgendwie voll langweilig, so im Alten Testament diese Geschlechtsregister. Und dann gibt es noch Sachen, die mich nicht besonders interessieren. Und da gehören so die Paulusbriefe irgendwie mit dazu. Allerdings ist der Galater, ich habe mich jetzt auf die Predigt ein bisschen vorbereitet, da musste ich auch ein bisschen tiefer einsteigen. Und da sind mir ein paar Sachen gekommen, da habe ich gedacht, mal, was für ein geiles Teil eigentlich. Ja? Und es ist so, dass man, also der Galaterbrief für die Geschichte der Christenheit eine extrem hohe Bedeutung hat. Also viele Ausleger sehen das extrem bedeutend an, weil Paulus hier im Galaterbrief ausführlich theologisch erklärt, was es bedeutet, dass das Leben im Glauben an Jesus Christus losgelöst ist von dem jüdischen Gesetzesglauben. Das rockt uns jetzt vielleicht nicht mehr so doll. Das war für die Christen damals extrem wichtig, weil die ersten Christen waren Juden gewesen. Und Paulus betonte einfach die wesentlichen Unterschiede. Der Galaterbrief ist sozusagen eine Urkunde für die Freiheit des Glaubens an Jesus, die uns als Christen losgelöst hat vom Zwang und auch vom Fluch des Gesetzes aus dem Alten Testament. Der Paulus, für den erschließt sich das Alte Testament auch, das erschließt sich für ihn nicht durch die ganzen Gesetze von Moses her, sondern es erschließt sich für Paulus über die Propheten. Das kommt hier auch nochmal ganz doll zur Geltung. Und zwar von der Zusage, die Gott seinem Volk und uns Menschen macht durch diese Propheten. Was ich dann auch noch ganz geil fand, was ich auch nicht wusste, ist, dass für Martin Luther der Galaterbrief das wichtigste Buch der Bibel überhaupt war. Also es ist bekannt, dass Martin Luther zu seiner Zeit als Mönch sehr, sehr stark auf der Suche nach einem gnädigen Gott war. Und schon ein Jahr, bevor diese berühmten 95 Thesen da angeschlagen wurden, am schwarzen Brett von der Uni in Wittenberg, hat Luther als junger Professor Vorlesungen über den Galaterbrief gehalten. Also es gibt heute noch Mitschriften von einem Studenten, der in so einer Vorlesung von Luther saß. Später ist von Luther der Satz überliefert, finde ich total cool. Die Epistel an die Galater ist meine Epistel, mit der ich mich verlobte. Sie ist meine Käthe von Bohren. Käthe von Bohren ist Katharina von Bora, also die Frau von Martin Luther. Und was Luther damit sagt, ist, dass er so eine einzigartige Beziehung zu dem Galaterbrief hatte, ähnlich wie er so eine einzigartige Beziehung zu seiner Frau hatte. Wenn man das Neue Testament von vorne her durchliest, dann kommt man noch vor dem Galaterbrief zu dem Brief, den Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Und manche Sachen, also von dem Galaterbrief, die haben mich daran erinnert. Ja, im Römerbrief erklärt Paulus das schon mal, wie das jetzt ist, wenn man jetzt Christ wird und mit den jüdischen Gesetzen. allerdings in einem anderen Bezug oder mit einem anderen Hintergrund. Im Römerbrief, da erklärt Paulus das Ganze eher so allgemein. Und hier im Galaterbrief, da macht er das aus dem Grund, weil es unter den christlichen Gemeinden in der römischen Provinz Galatien, das ist so circa die heutige Türkei, gab es offensichtlich Leute, die behauptet haben, dass man sich als Christ immer noch an das eine oder andere Gesetz aus dem Alten Testament halten muss, um vor Gott bestehen zu können oder um Gott gefallen zu können. Paulus hat die Gemeinden dort oder einige Gemeinden dort gegründet und nach dieser Gemeindegründung, nach ein paar Jahren, kamen andere Christen aus der Jerusalemer Gegend nach Galatien und ein paar von diesen Christen, die haben eben die Meinung vertreten, dass speziell im Alten Testament die geforderte Beschneidung, aber auch manche jüdischen Feiertage, zum Beispiel das Halten vom Sabbat, nach wie vor notwendig sind, um vor Gott als gerecht dastehen zu können. Und sie haben auch mit diesen Theologien in der Gemeinde andere Leute verwirrt und haben die auch so ein bisschen gegeneinander aufgehetzt. Das ist der Grund, warum Paulus den Brief schreibt. Paulus ist in Sorge um die Christen und er sieht so ein bisschen die Gefahr da drin, dass die gute Nachricht Jesus verdreht wird. Und die Leute dadurch Gefahr laufen, auch vom Glauben an Jesus letztlich abzukommen. Ob jetzt Paulus mit dem Brief Erfolg hatte, wissen wir heute leider nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dagegen angekämpft. Den Textabschnitt, den die Jasmin vorhin vorgelesen hat, den habe ich mal so in drei Teile aufgegliedert. Und der erste Abschnitt, das war Kapitel 3, Vers 26 bis 29. Ich glaube, ich lese es trotzdem nochmal vor. Ich weiß nicht, ob ihr es noch so präsent habt. Es sind nur drei Verse. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und weil ihr nun zu Christus gehört, seid ihr die wahren Nachkommen Abrahams. Ihr seid seine Erben und alle Zusagen Gottes an ihnen gelten euch. Okay, ja, so viel erstmal. In dem ersten Part hier geht es um eine erste geistliche Folge davon, wenn ein Mensch damit anfängt, Jesus nachzufolgen. Paulus erklärt, dass eine Folge davon ist, dass die Unterschiede von verschiedenen Gruppen von Personen, die bei Menschen wichtig sind, vor Gott ihre Gültigkeit verloren haben. Die Beispiele, die er hier aufzählt, das waren damals krasse Gegensätze. Mit dem Vergleich Juden und Griechen wird so ein bisschen darauf Bezug genommen, dass speziell die Juden mit der griechischen Lebensart, dem Hellenismus, die auch im Römischen Reich immer noch sehr stark vertreten war, die Juden hatten ganz große Probleme damit. Es gab so zwei Hauptherausforderungen. Die eine war, dass die Juden eine grundlegend andere Ethik hatten. Die Juden, die kannten so wie wir heute auch so ein bisschen die Moralethik, das und das macht man und das ist gut und wenn du das und das machst, das ist nicht gut und dann wirst du bestraft und wenn du die guten Sachen machst, wirst du belohnt. Das ist so ein bisschen ganz, ganz vereinfacht die Moralethik. Und die Griechen, die haben nach der Tugendethik gelebt. Tugendethik ist was ganz was anderes, da guckst du eher auf dich selber. Ja? Und es ist wichtig, sozusagen die Bestheit des Lebens zu erlangen. Ja? Also du musst versuchen, das bestmöglichste Leben für dich zu erlangen. Und wenn du das nicht schaffst, dann bist du wie so eine tragische Figur aus dem Theater. Ja? Das ist die Tugendethik im Gegenteil zur Moralethik. Die zweite Sache, die komplett unterschiedlich ist, die Juden hatten den Monotheismus, die glaubten an einen Gott und es war ihnen auch immer noch so in schmerzlicher Erinnerung, was die Folge war, weil die haben auch so ein bisschen viel Götterei betrieben eine Zeit lang und eine Folge war gewesen, dass sie nämlich weggeführt wurden von den Babyloniern, besiegt und die Oberschicht wurde weggeführt, in die Gefangenschaft geführt und im Babylonischen Reich angesiedelt. Und die Landbevölkerung blieb noch übrig, dann haben sich da so andere Mischkulturen entwickelt und eigentlich war Israel damit platt gemacht und das war denen noch im Kopf. Viele Götter aus der Sicht des Judentums, ein absoluter Frevel geht gar nicht. Und so ein Beispiel, wie sich Juden von Nichtjuden damals auch abgegrenzt haben, ist in der Apostelgeschichte beschrieben. Da ist es für die Judenchristen eine riesige Herausforderung, als sich plötzlich Nichtjuden zu Jesus bekehren. Und die haben dann auch noch das gleiche Heilige Geisterlebnis wie die Judenchristen damals in Jerusalem zu Pfingsten. Das hat die total verwirrt. Ja, das hat die so verwirrt, 12 Jüngern, dass es ein großes Treffen gab von den ganzen Aposteln, also den Leuten, die von den 12 Jüngern noch übrig waren, plus Paulus. Und sie haben da eben auf diesem Apostelkonzil haben sie beschlossen, wie mit dieser Situation jetzt neu umgegangen wird. Ja, normalerweise haben wir als Juden mit Nichtjuden nichts zu tun. Jetzt sind es aber Christen. Wie gehen wir damit um? War eine Riesenherausforderung. Und diese beiden Personengruppen, die total unterschiedlich sind und auch im normalen Leben nichts miteinander zu tun haben, sind vor Gott genauso gleich angesehen wie Sklaven und Nichtsklaven. Die einen konnten frei über sich selber und ihr Leben entscheiden, die anderen nicht. Die hatten einen Herrn, der über sie entschieden hat. Und auch genauso gleich wie Männer und Frauen. Je nach Kultur waren Frauen damals weniger bis gar nichts wert als Männer. Von den Römern ist bekannt, dass der Familienvater das Recht hatte, über die Familie zu entscheiden, sogar über Leben und Tod. Und als nächstes in der Hierarchie kam der älteste Sohn. Und erst wenn keine Männer mehr da waren, dann kam die älteste Frau. Oh Gott, wenn ein Mensch damit angefangen hat, Jesus nachzufolgen, dann gibt es vor Gott diese Unterschiede nicht mehr. Paulus begründet es mit dem schönen Beispiel. Ich habe jetzt geguckt, es steht hier in der Übersetzung irgendwie nicht drin, oder habe ich mich jetzt mit den Versen verhaspelt? Mit dem, vielleicht hat jemand eine andere Übersetzung da. In der Luther-Übersetzung steht, dass es so ist, wenn wir Christen werden, dass wir im Prinzip unseren eigenen, das ist wie so eine alte Klamotte, die ich ausziehe, irgendwie alte Klamotten, die dreckig sind oder so. Ich tue den alten Leib quasi ausziehen und ich ziehe neue Klamotten an. Und zwar ziehe ich mir Jesus als neue Klamotten an. Also neues Leben. Und das Ergebnis ist, wenn wir alle Jesus angezogen haben, ist klar, dann sehen wir alle gleich aus. Vor Gott. Wir sind nicht alle gleich, aber vor Gott sind wir alle gleich. Bei Facebook ist vor ein paar Wochen oder vor einer ganzen Weile, ich glaube im Januar war es, mal so ein Spruch rumgegangen, da gehen ja immer so die interne Menschen popular-philosophischen Sätze rum. Wenn wir Menschen eines Morgens aufwachen würden und feststellen würden, dass wir alle die gleiche Hautfarbe hätten, die gleiche Sprache sprechen würden und die gleiche Religion hätten, dann hätten wir bis spätestens 12 Uhr andere Unterschiede gefunden, aufgrund derer wir uns gegenseitig hassen. Nix Gleichheit, ja. Sozialforscher haben das auch herausgefunden, dass es so ist, also dass Menschen immer dazu neigen, sich zu segregieren einmal, also sich zu entmischen und mit Leuten zu umgeben, die ähnlich sind wie man selber. Und dass man auch Gruppen definiert, über wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und dann auch Gruppen definiert, welche sind mehr wertvoll, welche weniger wertvoll. Es gab so ein ziemlich interessantes Experiment, das hieß Kandinsky und Klee-Experiment. Da haben Forscher Personengruppen eingeteilt und haben zu den einen gesagt, du magst jetzt Paul Klee, du magst jetzt Kandinsky, das sind so Maler gewesen, wer es nicht weiß, ich kenne die nicht, also wüsste jetzt kein Bild von denen. Und haben dann eben herausgefunden, dass Leute, die zu der einen Personengruppe gehören, andere Leute, die auch zu ihrer Personengruppe gehören, bevorzugen, auch wenn sie gar keinen Gewinn davon haben. Ja? Also wir Menschen ticken irgendwie so, dass wir einfach Unterschiede machen und dann auch die Leute, die wir definieren, die zu uns dazugehören, dann auch noch bevorzugen. Schwierig, weil ich denke, dass eine Anwendung von dieser Aussage für uns heute sein kann, die Frage, wenn wir vor Jesus alle gleich sind, was bedeutet es dann für mich und meinen Umgang mit Menschen, die anders sind als ich? Und damit meine ich jetzt nicht den Typ, der neben dir sitzt, der mag vielleicht irgendwie Elektromucke und du stehst auf Gitarrenmusik oder so, sondern wirklich krasse Unterschiede. Ich denke, dass eine Folge von der Gleichheit einfach ist, dass ich mich eigentlich theoretisch dann gar nicht als was Besseres fühlen kann wie jemand anders im Vergleich zu einem Mitchristen und auch im Vergleich zu einem sonstigen Menschen. Praktisch geht es schon. Als Weber, das logisch ist es in jedem Fall falsch. Nadja Bolz-Weber, das ist so eine lutherische Pfarrerin in den USA, die hat es in ihrer Biografie mal folgendermaßen ausgedrückt, das fand ich ganz geil, die hat geschrieben, immer wenn wir eine Linie ziehen zwischen uns und anderen Menschen, dann ist das Doofe daran, dass Jesus auf der anderen Seite steht. Wenn wir vor Jesus alle gleich sind, was bedeutet das dann für mich ganz praktisch? Und was bedeutet das für meinen Umgang mit Menschen, die komplett anders sind als ich? Denkt mal da so ein bisschen drüber nach. Ich habe jetzt kein praktisches Beispiel hier. Ich möchte euch da nicht irgendwie vorgreifen. Macht euch da mal eure eigenen Gedanken. Wo merkst du, dass Menschen, die anders sind als du, dass du ein absolutes Ressentiment gegen die hast? Das kann vielleicht sein Ausländer. Vielleicht sind es auch, ich weiß nicht, homosexuelle Menschen. Vielleicht sind es, bei mir sind es Politiker. Bei mir und bei mir sind es auch konservative Christen, wo ich denke, ja, ich weiß nicht, was es bei dir ist. Also Homosexuelle und Ausländer sind es bei mir jetzt nicht, aber die anderen beiden. Denk mal kurz, mal ein paar Sekunden drüber nach. Wenn du jetzt einen guten Gedanken hattest, dann halt den einfach fest und überleg dir, wie du dich an dem Punkt einfach von Jesus verändern lassen kannst. Im zweiten Abschnitt, das ist dann Kapitel 4, Vers 1 bis 7, ich lese das nochmal kurz vor, da erklärt Paulus ausführlich dann, was es bedeutet, so ein Erbe von Gott zu sein. Stellt euch vor, dieser stirbt und hinterlässt seinen unmündigen Kind großen Reichtum. Doch dieser Erbe ist, bis er erwachsen ist, nicht besser dran als ein Knecht, auch wenn er in Wirklichkeit alles besitzt, was seinem Vater gehörte. Er muss einem Vormund gehorchen, bis er das Alter erreicht hat, das sein Vater festgesetzt hat. Heute würde man sagen, bis er volljährig ist. So war es auch bei uns, bevor Christus kam. Wir waren Diener dieser Welt, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun, aber mein lieber Vater, sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, ihm auch gehört. Bevor Jesus auf die Erde gekommen ist und gestorben und auferstanden ist, waren die Menschen dem Gesetz von Moses unterstellt. Und Paulus beschreibt es, dass das Gesetz sowas ist wie so ein gesetzlicher Vormund in Erbangelegenheiten. Ja, wenn du irgendeine reiche Tante hast und die stirbt und hat dir alles vererbt und du bist noch nicht 18, dann muss ein gesetzlicher Vormund dieses Geld in deinem Sinne für dich verwalten. Du kannst da noch nicht drauf zugreifen, du bist noch nicht mündig. Und Paulus beschreibt, dadurch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er uns einmal freigekauft vom Fluch des Gesetzes. Galater 3, Vers 13, ich glaube, da war die letzte Predigt drüber, oder? Losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Das Bild, was dahinter steht, ist das Freikaufen vom Sklavenmarkt. Habe da vor Jahren hier auch schon mal drüber gepredigt und habe so eine Sequenz aus Gladiator laufen lassen. Wer den Film gesehen hat, diese Szene, wo Russell Crowe auf dem Sklavenmarkt verkauft wird. Aber er wird nicht verkauft, um freigelassen zu werden, sondern als Kanonenfutter oder wie auch immer man es nennt, in so einer kleineren Arena. Das ist das Bild, was dahinter steht. So ein Sklavenmarkt, da stehe ich. Ich bin Sklave der Sünde und Jesus kommt und er kauft mich frei. Und zwar tauscht er sich quasi gegen mich ein. Eine Folge davon, von diesem Freikaufen ist, dass wenn wir in dieser Beziehung mit Jesus leben, wir alle Rechte von Söhnen und Töchtern vor Gott haben. Da ist kein Vormund mehr, wir sind nicht mehr irgendwem unterstellt, sondern wir haben direkten Zugang zu Gott. Und weil wir Töchter und Söhne von Gott sind, ermöglicht uns der Heilige Geist auch so eine extrem innige Beziehung zu ihm, zu Gott. Und zwar so innig, dass wir zu Gott Papi sagen können. Papi, das ist das, was hier steht. Das ist Aramäisch, Abba, das heißt nicht Vater oder weiß ich nicht, was das heißt. Papi, Papa. Ja? Und ist ein Ausdruck von größter Vertrautheit. Papi, ich finde es eine krasse Sache, wie innig das Verhältnis zu Gott hier beschrieben wird. Gott ist der Papi im Himmel. Theologisch wäre es deswegen auch nicht falsch, wenn wir jetzt das Vaterunser in mein lieber Papi im Himmel umbenennen würden. Meine Mutter, die hat mir mal erzählt, dass sie sehr, sehr lange Zeit in ihrem Leben ganz, ganz große Schwierigkeit gehabt hat, Gott auch als Vater zu sehen. Mit der Person Jesus konnte sie voll gut umgehen, das konnte sie sich voll gut vorstellen, auch eine Beziehung wirklich zu Jesus zu haben. Aber Gott als Vater zu sehen, das war ihr nicht möglich, weil sie einfach Erinnerungen an ihren eigenen Vater hatte, der häufig ziemlich krass drauf war, vielleicht auch ein bisschen sadistisch vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und da hat sie keinen Bock drauf gehabt. Und das war erst so im Zuge so von so einem charismatischen Erweckungserlebnis, in der meine Mutter sehr stark auch das Wirken vom Heiligen Geist erfahren hat, dass sich das bei ihr geändert hat. Hat sie mir mal erzählt, dass sie gesagt, seitdem Traum konnte ich Gott auch als den Vater sehen, als den Abba, als den Papi. Vorher hatte ich da keinen Bock drauf, weil ich habe keinen... Er zwar mein Vater, ich streite mich nicht permanent mit ihm, aber eigentlich mag ich nicht wirklich viel mit ihm zu tun haben. Ja? Und das war ihr Bild von Gott auch gewesen. Der Heilige Geist hat es in ihr verändert. Durch den Heiligen Geist wird Gott erfahrbar und erlebbar. Und jeder, der Gott auf die Weise schon mal erlebt hat, der weiß auch, dass das, was hier steht, kein Schmarrn ist, sondern dass Gott wirklich dieser Abba, dieser Papi ist, dieser Papi im Himmel. Das ist ein bisschen schwer vorstellbar, aber irgendwie hat man irgendwie immer einen Vater, ja, aber es ist irgendwie dieser Papi im Himmel. Wir sind die Töchter und die Söhne von Gott und haben ein so inniges Verhältnis, dass wir Papi zu ihm sagen dürfen. Das waren zwei von meinen drei Punkten aus der Predigt. Es gibt jetzt nochmal einen Teil, wo ein bisschen Musik gespielt wird und kurze Antworten. Vielleicht könnt ihr ja nochmal das Lied spielen, was ihr zuletzt gespielt habt. Das passt eigentlich thematisch ganz gut. Nochmal gern wiederholen. Und lasst euch da mal drauf ein, was euch jetzt angesprochen hat von den zwei Punkten. Vielleicht ist es die Papi-Geschichte, vielleicht ist es auch was aus dem ersten Punkt, vielleicht ist auch was ganz was anderes und bringt es einfach vor Gott und bittet ihn, dass er euch da verändert. Und wir haben uns überlegt, die Ira und die Jasmin, die werden hier vorne bei den Kickern stehen und ich werde mich da hinten irgendwo hinstellen zur Theke und wenn ihr Bock habt irgendwie auf ein kurzes Gebet, dann könnt ihr einfach kurz kommen. Wenn niemand Bock hat, ist auch okay, dann stehen wir einfach da. Und nach den zwei, drei Liedern gibt es dann den letzten Punkt der Predigt. Und manchmal kann es sein, wenn wir so in so einer Lobpreis- oder Anbetungszeit sind und ziemlich stark an Gott denken, auch so mit so einer betenden Haltung, dass wir irgendwie uns an irgendeinen Bibelvers vielleicht erinnern oder zu irgendeinem so ein Bild im Kopf haben oder sowas. Und das kann ganz menschlich sein, ganz psychisch. Das kann aber auch sein, wenn wir gerade beten, könnte das auch von Gott sein. Wenn euch das irgendwie so geht, dass ihr irgendwie ganz bestimmt auch an irgendwas denken müsst oder so und ihr habt den Eindruck, das ist was jetzt irgendwie für alle ist und alle ermutigt, dann kommt auch bitte zu Ira oder zu Jasmin und sagt denen das und die checken dann, ob es beziehungsweise wann und wie es dann passt. Gab es denn irgendwelche Gedanken oder Bibelverse oder irgendwelche Bilder, die ihr im Kopf hattet oder sowas, die vielleicht interessant sind für alle? Gibt es irgendjemand, der so einen Gedanken oder ein Bild oder ein Bibelvers hat und sich nicht traut? Also wenn ihr euch noch traut, dann sprecht gerne die Jasmin oder die Ira an. Wenn ihr merkt, dass euch das angesprochen hat, speziell mit dieser Vaterschaft Gottes und dieser innigen Beziehung zu Gott, mit dieses Jahr, diesem Papi sagen und ihr merkt, dass es euer Thema ist, dann bleibt da einfach dran. Also für mich war das jahrelang auch Thema, für mich war jahrelang Gott die Person, die an den wichtigen Stellen in meinem Leben nicht da war. Ja? Und ich habe gemerkt, an der Stelle, wo ich wirklich da eine Veränderung erfahren habe durch den Heiligen Geist, dass das so ein Punkt war, der meinen Glauben einfach extrem vorwärts gebracht hat. Ja, dass diese Unsicherheit in Bezug auf Gott war weg gewesen bei mir. Den letzten Abschnitt, Kapitel 4, Vers 8 bis 11, nochmal drei Verse, habe ich mit Zurück zur Gesetzlichkeit überschrieben. Bevor ihr Gott kanntet, habt ihr sogenannten Göttern gedient, die in Wirklichkeit überhaupt nicht existieren. Jetzt habt ihr Gott gefunden Vielleicht sollte ich eher sagen, jetzt hat Gott euch gefunden. Wieso nur wollt ihr nun wieder ohnmächtigen und armseligen Elementen dieser Welt dienen? Ihr versucht Gott zu gefallen, indem ihr an bestimmten Tagen, Monaten und Jahreszeiten oder Festen gewisse Dinge tut oder unterlasst. Das waren die jüdischen Gesetze. Ich mache mir Sorgen um euch. Ich befürchte, dass all meine harte Arbeit für euch umsonst war. Recht kurzer Abschnitt. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass Paulus hier an Gemeinden schreibt, bei denen die meisten Leute Juden waren, bevor sie Christen geworden sind und bevor sie angefangen haben, Jesus nachzufolgen. Und in einer anderen Übersetzung schreibt Paulus, dass es wirklich so eine Versklavung war. Ja? Auch Galater 3, Vers 13. Sie waren Sklaven des Gesetzes von Moses und auch Sklaven der Sünde. Und was ich schon gesagt habe, dass Gott sie durch Jesus auf dem Sklavenmarkt der Sünde frei gekauft hat. Hier fragt sich jetzt Paulus, wenn ihr doch durch Jesus freigekauft worden seid, wie ist es dann möglich, dass ihr wieder zu diesen kraftlosen und trostlosen Vorstellungen zurückkehrt, können wir sich denen ihr vorher unterworfen wart? Jetzt können wir sich so denken, mei, wie doof waren denn die Galater damals, ja, dass die wieder angefangen haben, sich an jüdische Feiertage und Gesetze zu halten. Herausfordernd wird das Ganze, wenn man sich mal selber überlegt, an welchen Stellen in meiner Gottesvorstellung bin ich selber gesetzlich geworden. An welchen Stellen in meiner Gottesvorstellung denke ich bewusst oder unbewusst, dass mich das Einhalten von irgendwelchen Regeln näher zu Gott bringt oder am Ende sogar das Nicht-Einhalten von Regeln vielleicht auch irgendwie in Gottes Gunst fallen lässt. Ich denke, das ist ein Punkt, wo wir Menschen immer wieder Gefahr laufen, wirklich wie so eine Tretmine so drauf zu latschen. Die Rechtfertigung vor Gott allein durch den Glauben an Jesus, die widerspricht so sehr unserem natürlichen Gedanken des Menschen, dass wir permanent stehen, diese Rechtfertigung abzuschwächen und dass wir zu einer Gesetzlichkeit hintendieren. Der Punkt ist, dass göttliche Gnade und Vergebung einfach so krass anders ist, als wir uns das manchmal normalerweise vorstellen und wie wir das normalerweise kennen. Vergebung kennen wir in der Regel so aus Ausspruch, also irgendwie, wenn ich jetzt mit meiner Frau irgendwie Knatsch habe oder so und ich entschuldige mich und dann sagt sie vielleicht, ach, ist schon okay, ja. Oder wenn ich irgendwie zu viele Witze mache über den Christen, er fühlt sich irgendwann beleidigt und ich merke das nicht, entschuldige mich, dann sagt er, ach, ist schon okay. Das Interessante ist, dass Vergebung bei Gott genau das andere bedeutet, nämlich, dass es nicht okay ist. Ich habe Scheiße gebaut und mich vor Gott versündigt und das ist überhaupt nicht okay. Und weil es so dermaßen nicht okay ist, bin ich darauf angewiesen, dass Gott mir aus Gnade vergibt. Gnade ist noch so ein Begriff, vor der in unserem Alltagsgebrauch heute eigentlich gar nicht mehr vorkommt. Der Marco hat vor 4 Wochen so Thema Gnade gehabt als einen Punkt in seiner Predigt und da war so eine Frage, die du gestellt hast, hier so ein Raum. Wo habe ich in meinem Leben Gnade erlebt? Und ich habe Gnade von Gott erlebt, aber das war jetzt ja nicht die Frage und mir ist ehrlich gesagt kein weiteres Beispiel eingefallen. Ja, ich habe in meinem Leben erlebt, also wenn du was gut machst, kriegst du Lob und wenn du irgendwas Doofes machst, kriegst du auf den Kopf, wenn es rauskommt. Ja? Aber so dieses Gnade, ich kenne das eigentlich nur von Gott her, aber ich kenne das wenig von Menschen her. Dass jemand irgendwie sagt, hey Junge, du hast echt Scheiße gebaut, aber es ist nicht okay, ich vergebe dir trotzdem aus Gnade. Ist nicht so die menschliche Geschichte. Göttliche Gnade in der Bibel ist immer unverdient. Wir kennen das Wörtchen Gnade heute so aus der Rechtsprechung auch, wenn so ein Häftling irgendwie begnadigt wird, dann in der Regel, weil er sich irgendwie verändert hat, weil er den Großteil seiner Strafe abgesessen hat und auch seine böse Einstellung geändert hat oder auch nicht. Und dann wird er halt begnadigt oder nicht. Gab da vor ein paar Jahren die Geschichte mit Horst Köhler und dem RAF-Terroristen Christian Klar und da war die Frage, ob der jetzt nach, weiß ich nicht, 25 Jahren oder so begnadigt werden soll. Und Horst Köhler hat ihn nicht begnadigt, weil er die Sachen, die er damals gemacht hat, immer noch nicht, also keine Schuldeinsicht hatte. Ja, also man muss es sich irgendwas tun, um diese Gnade zu bekommen. Göttliche Gnade bedeutet, gerade weil du es nicht verdient hast und weil du einen Scheißdreck dafür tun kannst, vor Gott irgendwie gerecht darzustellen und weil es nicht okay ist, vergibt dir Gott deine Vergehen, sodass nichts mehr zwischen dir und ihm steht, und zwar aus Gnade. Und das auch nicht nur einmal, so irgendwie, wenn ich mich so bekehre, beziehungsweise anfange mit Jesus zu leben, er ist es immer wieder. Ein Vers in der Bibel, der mich total bewegt diesbezüglich, ist im Johannesevangelium, 1. Kapitel, 16. Vers. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer wieder neue Gnade empfangen. Also nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Ja, die Menschen in der Kirchengeschichte, in der Geschichte von der Christenheit, die haben damit auch so ein bisschen ihre Probleme gehabt und die haben dann, häufig wurde dann so diese Taufe gleichgesetzt mit der Vergebung von Schuld, und das hat dann dazu geführt, dass man möglichst spät die Leute getauft hat, am besten auf dem Sterbebett, weil dann ist klar, wenn der jetzt bald stirbt, dann wird er getauft, dann kann er eigentlich nicht mehr sündigen und dann kann er vor Gott irgendwie bestehen. Dann ist das Ganze in die andere Richtung gegangen, wegen der hohen Säuglingssterblichkeitsrate. Hat man dann eben Babys getauft. Aber diese Vorstellung, irgendwie, dass Gott immer und immer und immer wieder vergibt, ich glaube, das ist was, wo wir Menschen generell unsere Schwierigkeit haben. Deswegen steht es auch in der Bibel drin. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und deswegen ist es jetzt das Hirnrissigste auch überhaupt, dass man sich neue Gesetze und Regeln bastelt. Jetzt, wo man mit Jesus lebt und jederzeit diese Gnade in Anspruch nehmen kann. Und trotzdem sind leider gerade, und das ätzt mich voll ab, Christen dafür bekannt, dass man sich hier an irgendwelche Regeln zu halten hat. Das geht mir echt völlig auf den Senkel. Also wenn du jetzt irgendwie jemanden fragst, der noch nie eine Kirche von innen gesehen hat, wofür eigentlich Christen stehen, dann würde er wahrscheinlich sagen, oder mit den sichergrenzenden Wahrscheinlichkeit sagen, naja, dass man sich an irgendwelche Regeln hält. Und die Toten Hosen, die haben mal so ein Lied gemacht, die haben Volkes Meinung mal so zusammengefasst, ich will nicht ins Paradies, weil der Weg dahin so schwierig ist. Und dann zählen sie auf, was sie so denken, was man eben machen muss, um in den Himmel zu kommen. Ja, nämlich irgendwie möglichst brav und artig sein, sich und Konventionen halten und nicht über die Stränge schlagen. Ich finde es eigentlich ziemlich ätzend, dass wir Christen hauptsächlich für das Gegenteil bekannt sind, was das eigentliche Zentrum unseres Glaubens ist, nämlich Gnade und Vergebung. Klammer auf, und Liebe und gegenseitige Annahme auch. Dafür sind wir auch nicht immer bekannt. Die Rechtfertigung vor Gott allein durch den Glauben an Jesus widerspricht so sehr dem natürlichen Gedanken des Menschen, dass wir permanent in der Gefahr stehen, diese Rechtfertigung abzuschwächen, um zu einer Gesetzlichkeit hinzutendieren. Ich habe das selber erlebt, als ich Jugendlicher war, bin ich in eine Gemeinde gegangen, in Süddeutschland, wo ich herkomme. Und das ist einfach aufgrund der Geschichte dieser Denomination, ist es da einfach sehr, sehr wichtig, auch wie man sich als Christ verhält und so. Die Art, wie das einfach gepredigt wurde, das kam bei mir als jungen Menschen damals wirklich so an, als Christ sollst du, hast du und musst du. Und da hatte ich keinen Bock drauf, und deswegen habe ich mit 18 Jahren eine bewusste Entscheidung getroffen, dass ich kein Christ mehr sein will. Ich habe gesagt, diese ganze sollst du, hast du, musst du, kriegst du eh nicht auf die Reihe, du bist permanent am Scheiße bauen, dann sei lieber ehrlich vor dir selber. Du hast es jetzt eine Weile ausprobiert mit dem Christsein, und das war halt nichts. Ja, und habe mit 18 Jahren bewusste Entscheidung getroffen, dass ich kein Christ mehr sein will. Eigentlich gar nicht schlimm, meine Gedanken. Die Bibel nennt das Sündenerkenntnis, nur die Schlussfolgerung, die war natürlich kreuzverkehrt. Wir stehen permanent in der Gefahr, die Rechtfertigung von Jesus allein durch den Glauben abzuschwächen, um zu einer Gesetzlichkeit hinzutendieren. Dabei hat Jesus eigentlich ein ganz cooles Tool eingeführt, nämlich das Abendmahl, das kennen wir. Das war das letzte Passafest, also ein großes Fest von den Juden, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dann hat er, als sie da so am Tisch rumlagen, gegessen haben, hat er irgendwann einfach diesen Kelch genommen und hat gesagt, das ist das Blut von meinem neuen Bund. Der Michael Weber hat mal darüber gepredigt, das ist ganz cool, wie das in der jüdischen Tradition ist, dass eben verschiedene Becher hochgehalten werden, da wird Gebanen getrunken und auf dieses und jenes. Und dann gibt es irgendwann den Becher, der hochgehalten wird, und der wird auf den kommenden Messias getrunken. Und das war der Becher, den Jesus hochgehalten hat. Er hat gesagt, das ist mein Blut. Fand ich super geil. Ja? Und dann eben das Brot rumgereicht hat und hat gesagt, das ist mein Leib. Mit dem Abendmahl, da wird uns das immer wieder vor Augen geführt. Ja? Und deswegen ist es auch einfach wichtig, dass man das regelmäßig irgendwie macht. Wird uns immer wieder vor Augen geführt, was Gnade und Vergebung bedeutet. Das regelmäßige Feiern vom Abendmahl ist nämlich nicht nur so ein netter gemeinschaftlicher Rhythmus, wir machen alle was zusammen und freuen uns dabei und fühlen uns gut, sondern durch das Abendmahl wird mir als Mensch immer wieder klar gemacht, dass durch Jesus nicht nur jederzeit ein Neuanfang möglich ist, sondern dass in dieser Beziehung mit Jesus auch ein Neuanfang immer wieder nötig ist. Ich als Christ, ich brauche einen permanenten Neuanfang, jeden Tag, weil ich jeden Tag mich versündige, Gott gegenüber und meinen Mitmenschen gegenüber. Eine gewisse herausfordernde Frage für uns heute, wo denke ich oder wo denkst du dir, dass es so gewisse Regeln gibt, an die man sich halten muss, damit man vor Gott bestehen kann, damit Gott einen irgendwie mag. Das ist alles Bullshit. Das Bild, was die Bibel zeigt, ist, Gott schaut dich an und das Erste, was er spürt, ist Liebe. Er sieht nicht den ganzen Müll, den ganzen Dreck, den du machst oder den du vielleicht über dich selber denkst, sondern er guckt dich an und das Erste, was er spürt, ist Liebe. Aus Gnade hat Gott dir vergeben und aus Gnade wird er dir immer wieder vergeben. Und nicht, weil du dich an irgendwelche Regeln hältst, die man als Christ zu tun und zu lassen hat. Dass ich mich trotzdem nicht irgendwie verhalte, meinen Mitmenschen gegenüber wie die Axt im Wald, darauf nimmt Paulus an anderen Stellen Bezug, das steht auch da drin, dass zwar theoretisch alles erlaubt ist, aber es ist nicht alles gut für uns. Ja, durch manches Verhalten schade ich mich selber, deswegen ist es durchaus auch okay, wenn ich schaue, dass ich mein Leben irgendwie auf die Kette kriege und mich selber vielleicht und auch meine Mitmenschen nicht mehr so häufig verletze. Und in anderen Begegnungen schreibt Paulus auch, dass wir von Jesus teuer erkauft sind und dass wir uns nicht in neue Abhängigkeiten reinbegeben sollen. Aber das passiert auch wieder nicht aus uns heraus, sondern das ist eine Veränderung, die der Heilige Geist in uns bewirkt. Ja? Wo ich mich dann im Heiligen Geist hinstelle, sage hier, ich merke an dem oder dem Punkt, da läuft es irgendwie nicht rund, bitte veränder du mich. Ja? Das hat aber nichts damit zu tun, dass Jesus dich dann irgendwie cooler findet oder nicht cool findet. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich könnte jetzt da eine neue Predigt drüber machen, mache ich nicht. Hier betone ich jetzt wirklich dieses Gnadending. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, nicht, dass dann heißt, ich predige hier irgendwie Anarchie und tu, was du willst, das mache ich nicht. Ja. Aber jetzt predige ich den Punkt eben mit der Gnade. Ich fasse jetzt zum Ende nochmal kurz die drei Punkte zusammen. Der erste war, vor Gott sind alle Menschen gleich. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist, wo stehe ich in der Gefahr, eine Linie zu ziehen zwischen Menschen, die ich vielleicht als gut oder besser oder nicht so gut definiere. Zweite Sache, durch Jesus habe ich so eine enge Beziehung zu Gott, dass ich zu ihm Papi sagen kann. Und der dritte Punkt oder dritte Frage, wo bastel ich mir meine eigenen Gesetze und Regeln oder übernehme die Gesetze und Regeln von anderen, von denen ich bewusst oder unbewusst denke, dass deren Einhaltung mir irgendwie Pluspunkte oder eine bessere Standing bei Gott bringen.